NDR Info. Themen des Tages.
Die Bundesregierung will einen Frühling der Reformen. Heute hat eine Expertenkommission Empfehlungen für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgelegt. Ein Thema des Tages heute. Fragen dazu gleich auch an den Gesundheitsökonom Heinz Rothgang von der Uni Bremen. Außerdem umstrittener Staatsbesuch Syriens Übergangspräsident al-Sharra in Berlin und noch ein Versuch. Experten probieren weiter, das Leben des in der Ostsee gestrandeten Buckelwals zu retten. Am Mikrofon ist Liane Kossmann. Schönen guten Tag. Die gesetzlichen Krankenkassen, sie geben Jahr für Jahr mehr Geld aus. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 335 Milliarden Euro. Und diese immensen Kosten sind das eine Problem. Das andere, die Einnahmen können da nicht mithalten. Es klafft ein gewaltiges Defizit. Was also tun? Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen hat dazu Experten zusammengetrommelt und die haben heute ihre Vorschläge präsentiert, was sich ändern soll. Aus Berlin, Dietrich Karl-Meurer.
Die Ausgaben steigen doppelt so schnell wie die Einnahmen, so beschreibt Gesundheitsministerin Nina Wagen die Lage der gesetzlichen Krankenversicherung. Großen Handlungsdruck sieht die von ihr eingesetzte Expertenkommission. Bis 2027 drohe ein Defizit von über 15 Milliarden Euro, bis 2030 mehr als 40 Milliarden. Reformen sind nötig, sagt CDU-Politikerin Wagen und nennt das Ziel.
Zum einen die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung zu stabilisieren, die Einnahmen und die Ausgaben wieder in Einklang zu bekommen, vor allem die Beitragsspirale nach oben zu stoppen.
Der Bericht der Kommission umfasst 66 Maßnahmen, die ab dem nächsten Jahr greifen könnten und mehr einsparen sollen, als die Finanzierungslücke beträgt, erklärt der Vorsitzende der Kommission, der Bielefelder Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner.
Sie haben eine Gesamtfinanzierungswirkung von über 42 Milliarden Euro. Für das Jahr 2027 und mehr als 63 Milliarden Euro für das Jahr 2030. Die Politik hat somit einen sehr weiten Ermessungsspielraum und kann entscheiden, welche Empfehlungen davon umgesetzt werden sollen und welche nicht.
Ein Schwerpunkt der vorgeschlagenen Maßnahmen liegt auf der Ausgabenseite. Behandlungen ohne nachgewiesenen Nutzen sollen gestrichen werden, etwa Homöopathie, erläutert der Frankfurter Allgemeinmediziner Ferdinand Gerlach. Außerdem
das Aussetzen und die gegebenenfalls gezielte Weiterentwicklung der anlasslosen Ganzkörperuntersuchung der Haut, des sogenannten Hautkrebs-Screenings, sowie die Reduktion unnötiger Laboruntersuchungen, etwa im Rahmen des Gesundheitscheck-ups.
Unnötige Eingriffe sollten minimiert werden, etwa durch verpflichtende Zweitmeinungen vor planbaren Operationen. Die Kommission will so Über- und Fehlversorgung begrenzen. Auf der Einnahmenseite schlägt sie höhere, inflationsangepasste Zuzahlungen vor und ein Ende der bislang kostenlosen Mitversicherung für Ehepartner ohne kleine Kinder. Die Gesundheitsökonomin Leonie Sundmacher aus München begründet.
Die Umsetzung von den Empfehlungen, die sollte daher als eine gemeinsame Kraftanstrengung verstanden werden, die eben nur gelingen kann, wenn alle einen Beitrag leisten.
Die Kommission schlägt auch vor, der Bund solle die Beiträge für Menschen im Bürgergeld vollständig, sprich kostendeckend übernehmen.
Und nach den aktuellen Berechnungen sind es etwa 400 Euro pro Person pro Monat.
Ein weiterer Baustein sollte Prävention sein. Höhere Abgaben auf Tabak und Alkohol sowie eine Steuer auf zuckergesüßte Getränke, sagt Ferdinand Gerlach.
Das führt dazu, dass Verbraucher letztlich weniger Zucker konsumieren, weil die Hersteller anfangen, ihre Getränke zu reformulieren.
Die ersten Reaktionen sind gemischt. Kassen sprechen von einem ambitionierten Paket. Sozialverbände warnen vor Mehrbelastungen. Zu den nächsten Schritten erläutert Ministerin Wagen.
Ich werde jetzt mit dem Haus zusammen die Empfehlungen prüfen und dann sehr zeitnah und auch nach Abstimmung innerhalb der Bundesregierung ein Gesamtpaket vorstellen.
Dieses Paket soll ausgewogen, sozialverträglich und wirtschaftlich tragfähig sein, verspricht die Ministerin. Ein zweiter Bericht zu langfristigen Reformen soll bis Jahresende folgen.
Der Bericht von Dietrich Karl-Meurer. Ja, was ist von diesen Vorschlägen zu halten? Darüber habe ich mit Heinz Rothgang, Gesundheitsökonom von der Uni Bremen, gesprochen und ihn gefragt, welche dieser Maßnahmen sollten aus seiner Sicht unbedingt umgesetzt werden, weil sie die Finanzlage der Kassen wirklich verbessern.
Ja, die Krux dabei ist, dass viele der besonders sinnvollen Maßnahmen fiskalisch wenig bringen. Also gerade die Maßnahmen, die mit dem A-Sternchen gekennzeichnet sind, also Maßnahmen, die auch noch zu einer Verbesserung der Versorgung beitragen, bringen ja insgesamt weniger als 1 Milliarde und bei einem Einsparvolumen von 42 Milliarden. Das heißt, die Maßnahmen, die aus evidenzbasierter Sicht sehr sinnvoll sind, bringen nichts. Was viel bringt, ist hingegen etwas, bei dem ich nicht sicher bin, ob es tatsächlich dann auch kommt. Da geht es insbesondere um die Steuerfinanzierung. Der größte einzelne Ausgabenposten ist, dass die Beiträge für Bürgergeldbeziehende in der GKV vernünftig jetzt auch ausgestaltet werden, also dass die kostendeckend sind. Das berechnet die Kommission mit 12 Milliarden Euro, die Herr Klingbeil zur Verfügung stellen müsste. Die Dynamisierung des Bundeszuschusses mit 2,6 Milliarden. Also das sind größere Beträge, die einfach schlicht auf die in den Steuersäckel reingreifen. Und da habe ich meine Zweifel, ob das schon so abgestimmt ist zwischen den Ressorts.
Ja, was die Experten vorschlagen, ist ja eben erstmal auch noch das eine, was die Bundesregierung daraus macht, dann das andere. Aber nehmen wir uns vielleicht mal jetzt ein konkretes Beispiel, die Mitversicherung von Ehegatten. Das ist ja schon viel darüber diskutiert worden in den letzten Tagen. Das soll Experten jetzt eben auch gestrichen werden. Inwieweit würde das denn finanziell weiterhelfen oder wäre das eben auch der berühmte Tropfen auf den heißen Stein?
Es rettet das Ganze nicht. Die Zahl der Betroffenen wird ja immer kleiner. Es war mal von 2,5 Millionen Personen die Rede. Jetzt heute in der Präsentation waren es noch 1,6 Millionen, weil auch diejenigen über 65 ausgenommen sind und die Kinder unter 6 Jahren versorgen. Und dann bleibt man bei einem vergleichsweise kleinen Einsparungsbetrag, der nicht das bringt alleine, was man braucht. Das ist dann der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Ist ein dicker Tropfen, aber.
In einem anderen Bereich, in dem ja gespart werden soll, betrifft eben Medikamente und Krankenhäuser. Geht das denn in die richtige Richtung, was da jetzt vorgeschlagen worden ist aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist ja schon auffällig, dass relativ große Einsparungen bei den Leistungsanbietern vorgesehen sind. Und das ist natürlich schon erfreulich, dass nicht über Zuzahlungen in erster Linie versucht wird, das Ganze zu regeln, sondern dass die Leistungsanbieter da auch in die Pflicht genommen werden. Und im Krankenhausbereich haben wir auch noch eine Einzelmaßnahme, die ich für sinnvoll erachte, dass nämlich die Ausgliederung des Pflegebudgets aus dem allgemeinen Krankenhausvergütung wieder rückgängig gemacht wird. Das war eine Maßnahme, weil vor 10 Jahren haben wir festgestellt, dass zu wenig Pflegekräfte in Krankenhäusern sind und dann gab es diese Maßnahme, jede Pflegekraft, egal was sie kostet, gilt als wirtschaftlich. Das wird zum rein durchlaufenden Posten, was aber jetzt dazu führt, dass Krankenhäuser wirklich Pflegekräfte einsetzen für Aufgaben, wo auch anders und geringer qualifizierte Menschen das tun können. Also zum Beispiel der berühmte Bettenfahrer. Und für ein Krankenhaus kostet der Bettenfahrer zwar wenig, aber die Pflegekraft kostet nichts. Und das ist dann natürlich eine Fehlallokation, insbesondere weil dadurch auch Pflegekräfte zum Beispiel aus der Altenpflege abgezogen werden. Dass das korrigiert werden soll, ist sinnvoll.
Jetzt liegen da ja auch 66 Vorschläge erstmal wieder auf dem Tisch. Verliert man sich da womöglich auch jetzt wieder im Klein-Klein? Oder würden Sie sagen, damit lassen sich auch die strukturellen Probleme, die wir im Gesundheitssystem haben, lösen? Oder geht es jetzt erstmal wirklich nur darum, überhaupt die Beitragssätze, die Kassen irgendwie zu stabilisieren?
Ja, 66 Maßnahmen sind viel. Der Bericht hat 470 oder noch mehr Seiten. Das können wir jetzt so schnell auch gar nicht wirklich erschöpfend uns anschauen. Das ist aber so ein Baukasten, aus dem man dann jetzt die einzelnen Maßnahmen rausgreifen und prüfen kann. Insofern ist das schon vollkommen korrekt, was die Kollegen und Kolleginnen da gemacht haben. Wenn Sie fragen, Strukturreformen kommen ja nicht vor. Und das wurde in der Pressekonferenz ja auch gesagt. Dafür wird es einen zweiten Bericht geben, wo die Prävention stärker ausgearbeitet wird, was da passieren soll, wo auch die strukturellen Probleme, und strukturelle Probleme haben wir im deutschen Gesundheitssystem, Doppelversorgung, fehlende Versorgungsketten, diese Abgrenzung der ambulanten, der stationären Pflege. Da ist ja viel im Argen, auch die insgesamt zu hohe Inanspruchnahme von Leistungen, also zu viele Arztkontakte, zu viele Krankenhausbetten. Alles das wird jetzt hier nicht zentral adressiert, weil Strukturreformen brauchen einen gewissen Zeitraum und hier ging es nur um kurzfristig wirksame Maßnahmen. Also das kann man jetzt der Kommission auch nicht vorwerfen. Es ist natürlich bedauerlich, dass das hier nicht drin steht. Es ist auch bedauerlich, dass bestimmte einnahmeseitige Themen wie Beitragsbemessungsgrenze, Verbeitragung anderer Einkommensarten gar nicht zur Sprache kommen. Aber ich glaube schon, dass der Bericht auch eine Menge Material bietet, mit dem man jetzt arbeiten kann.
Aber selbst an diesen kurzfristigen Maßnahmen gibt es ja auch Kritik. Sozial- und Patientenverbände, die sagen, eine Sanierung der gesetzlichen Kassen, die dürfe man nicht auf dem Rücken der Versicherten austragen. Können Sie diese Kritik auch nachvollziehen?
Das ist natürlich vollkommen richtig. Das darf man nicht auf dem Rücken der Versicherten alleine durchführen. Allerdings hat sich die Kommission ja auch Mühe gegeben, die Lasten einigermaßen zu verteilen. Und es gibt ja dazu auch ein Schaubild im Bericht, das deutlich macht, etwa die Hälfte der Einsparung kommt von den Leistungserbringern. Dann 30% oder so, oder noch mehr als 30%, ein Drittel ungefähr, kommt aus Steuermitteln, also vom Finanzminister. Und das, was bei den Patienten aufschlägt, sind 10%. Und was bei den Beitragseinnahmen aufschlägt, sind nochmal ungefähr 10%. Also man hat schon versucht, die Schlagseite, die natürlich immer droht, bei solchen Reformen zu vermeiden.
Die Einschätzung von Heinz Rothgang, Gesundheitsökonom an der Uni Bremen. Und in Berlin, da war heute noch mehr los. Ein Staatsgast, der polarisiert wurde, mit allen Ehren empfangen. Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Shara. Ihm war es mit seinen Truppen ja gelungen, das Assad-Regime aus dem Land zu vertreiben. Aber zimperlich war der frühere Dschihadistenführer dabei nicht und ist es auch nie gewesen. Das bekommen religiöse Minderheiten in Syrien zu spüren. Die Bundesregierung setzt trotzdem auf ihn, aus mehreren Gründen.
In Berlin läuft ein Mann über rote Teppiche, den Deutschland braucht, aber der alles andere als ein normaler Gast ist. Ahmed al-Shara ist syrischer Präsident, einer mit einer Vergangenheit als Dschihadist und Islamist.
Das ist der alte Reichstag.
Friedrich Merz zeigt dem Gast vom Balkon aus die deutsche Hauptstadt. Ein heikler Termin für den Bundeskanzler, denn er braucht den syrischen Übergangspräsidenten und muss trotzdem klare Worte finden.
Gewalt gegen Minderheiten und Andersdenkende muss der Vergangenheit angehören. Gleiches gilt für die terroristische Bedrohung, die über Jahre von Syrien ausging.
Ahmed al-Shara verspricht, dass sich in seinem Land etwas ändert.
Was Konfessionen und Ethnien angeht, sind wir in Syrien ein Land mit vielfältigen Kulturen und Bräuchen. Ja, und wir stellen den Rechtsstaat über persönliche Interessen.
In Hörweite des Kanzleramts wird demonstriert. Syrer, die jetzt hoffen auf den neuen Mann in Damaskus.
Also wir sind ja voll stolz auf unser Land. Wir würden auch gerne helfen mit der Aufbauung.
Wenn Syrien wieder in richtiger Lage ist, wenn wir wieder Gebäude haben, Schulen, wenn alles in Syrien wieder stabil ist, dann sind wir hier alle bereit, auch zurückzukehren.
Etwa 1 Million Syrerinnen und Syrer leben in Deutschland.
Für viele ist Deutschland mittlerweile eine zweite Heimat. Neben ihrer ersten Heimat, die bleibt Syrien,
sagt Johann Wadephul, der Bundesaußenminister. In einer Krisenregion ist ein halbwegs stabiles Syrien viel wert, weiß auch er, selbst wenn dort ein ehemaliger Islamist regiert.
Deutschland weiß, was es bedeutet, wenn sich aus einer Diktatur eine neue Gesellschaft formen muss, wenn diese Gesellschaft noch durch viele Narben und Risse geprägt ist.
Was passiert mit denen, die geflohen sind? Diese Frage schwebt über dem Besuch. Ahmed al-Shara, Syriens Übergangspräsident, weiß, dass viele davon zu Hause gebraucht werden.
Was die syrischen Flüchtlinge in Deutschland betrifft, so danken wir dem deutschen Volk für die Aufnahme. Zwar ist der Krieg in Syrien beendet, doch der Kampf um den Wiederaufbau hat begonnen.
Syrische Ärzte und andere Fachkräfte kann auch Deutschland gut gebrauchen. Deswegen sagt der Kanzler, wer gut integriert ist, könne bleiben. Aber
wer keinen Anspruch mehr auf Aufenthalt hat in Deutschland, der wird Deutschland auch wieder verlassen.
Friedrich Merz betont, dass der Bürgerkrieg in Syrien vorbei ist.
In der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre, das ist der Wunsch von Präsident Shara gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Deutschland will helfen, Syrien wieder aufzubauen. Da geht es um Wasserversorgung, Kraftwerke oder Straßen. Schon in der kommenden Woche reist eine Delegation nach Damaskus. Die Bundesregierung setzt auf Syrien und einen Mann, der hoch umstritten ist. In Berlin demonstrieren auch Minderheiten, Christen, Aleviten und Kurden. Für die ist al-Shara kein Hoffnungsträger. Sie sehen in ihm einen Terroristen.
Berlin, du stinkst heute! Berlin, du stinkst so krass heute, weil du einen Terroristen im Empfang genommen hast!
Die Sorgen kennt auch die Bundesregierung und fordert deshalb gemeinsame Projekte nur, wenn der Rechtsstaat in Syrien funktioniert.
Aus Berlin war das Gabor Hallas. Noch immer gehen die gegenseitigen Angriffe weiter, ein Ende des Iran-Krieges nicht in Sicht. Zuletzt gab es ja aus den USA wieder widersprüchliche Meldungen. Präsident Donald Trump hatte erklärt, die USA und der Iran hätten sich direkt und indirekt getroffen und die neue iranische Führung sei, Zitat, sehr vernünftig gewesen. Gleichzeitig trafen weitere US-Truppen in der Region ein. Und jetzt droht Donald Trump Iran wieder mit Angriffen auf zivile Energieanlagen. Teheran müsse umgehend in die Bedingungen für eine Waffenruhe einwilligen und die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr freigeben, sagt Donald Trump. Wie realistisch aber sind Verhandlungen mit den USA? Unser Korrespondent für den Iran, Uwe Lüb, ist der Frage nachgegangen.
Im Iran sitzen unzählig viele Menschen immer wieder buchstäblich im Dunkeln, wenn Einrichtungen der Stromversorgung getroffen werden. Das Regime in Teheran nimmt seinerseits keine Rücksicht. Aus Kuwait etwa werden nach iranischem Beschuss Schäden nahe einem Elektrizitätswerk und einer Wasserentsalzungsanlage gemeldet. Nach 4 Wochen Krieg ist ein kritischer Punkt erreicht, sagt Clemens Fischer, Militärexperte an der Universität Köln, am Wochenende im ARD-Interview.
Beide Seiten zeigen offenbar, was sie noch im Arsenal haben. Der Iran beispielsweise holt den zweiten Verbündeten, die Houthis, auch mit in diesen Krieg hinein. Die USA sind in der Lage, weiter Bombenangriffe zu führen, ebenso die Israelis.
Zugleich bemüht sich Pakistan um Vermittlung. Das Land unterhält trotz teils sogar militärischer Auseinandersetzungen mit dem Iran belastbare Beziehungen zum Teheraner Regime. Und in den USA kümmert sich Pakistan schon lange, sozusagen stellvertretend, um die diplomatischen Belange des Iran. Nun lädt Pakistan erst die Außenminister anderer Staaten in der Region ein, etwa Ägyptens und der Türkei. Anschließend heißt es aus Islamabad, man bereite sich darauf vor, bedeutende Gespräche auszurichten. Dafür gibt es Forderungen der USA an den Iran, unter anderem für den Bau von Atomwaffen notwendiges Uran abzugeben. Von alledem hält man in Teheran allerdings nichts, so der Sprecher des Außenministeriums Esmail Baghaei. Die Forderungen waren sehr überzogen, unrealistisch und unlogisch. Die Treffen, die Pakistan mit seinen Nachbarländern abhält, sind nun ja ein Rahmen, den sie selbst geschaffen haben. Wir waren daran nicht beteiligt. Doch möglicherweise gehört all das zum Ritual, bevor der militärische Konflikt letztlich doch durch Verhandlungen beigelegt werden kann, meint Militärexperte Fischer. Beide Seiten zeigten sich gewissermaßen noch einmal die Zähne.
Was wir sehen, ist eine Steigerung der Waffeneinsätze auf beiden Seiten, sowohl die USA und Israel als auch der Iran. Das aber ist nicht unbedingt ein negatives Zeichen. Es ist nicht unüblich, dass man vor richtigem Verhandlungsbeginn noch einmal zeigt, was man alles machen kann, um auch gestärkt und als starke Position in Verhandlungen zu gehen.
Wenn das so ist, zeigt der Iran das unter anderem durch neue Angriffe der Houthis aus dem Jemen auf Israel. Und aus den USA kommen neue Drohgebärden. Auf seiner Plattform Truth Social schreibt Präsident Trump, wenn nicht bald eine Einigung erzielt werde, wollten die USA viel massiver zuschlagen. Denn dann
werden wir unseren schönen Aufenthalt im Iran damit beenden, dass wir alle ihre Kraftwerke, Ölquellen und die Insel Khark und möglicherweise alle Entsalzungsanlagen in die Luft jagen und vollständig auslöschen.
Damit würden die USA Vergeltung üben für US-Soldaten und andere, die der Iran während der 47-jährigen, so Trump, Schreckensherrschaft des Regimes abgeschlachtet und getötet habe. Nach Zugeständnissen in möglicherweise kommenden Verhandlungen klingt all das nicht. Von keiner Seite.
Ja, und auch die Europäer schauen weiter besorgt auf die Entwicklung in Nahost. Und das betrifft nicht nur den Iran-Krieg. Besorgt zeigt man sich auch über ein Gesetz, das heute Abend womöglich im israelischen Parlament in der Knesset beschlossen wird. Damit soll die Todesstrafe ausgeweitet werden. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul und seine Amtskollegen aus Großbritannien, Frankreich und Italien forderten Israels Regierung auf, diese Pläne aufzugeben. Dieses Gesetz würde Israels Bekenntnisse zu demokratischen Prinzipien gefährden, heißt es von ihnen. Ob sie gehört werden? Offen. Aus Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte.
Für Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, ist es nach eigenen Worten das wichtigste Gesetz, das das Parlament in den vergangenen Jahrzehnten verabschieden wird. Der rechtsextreme Minister, auf dessen Initiative das Gesetz über die Einführung der Todesstrafe für palästinensische Verurteilte zurückgeht, setzt vor der heutigen abschließenden Abstimmung Premierminister Benjamin Netanyahu unter massiven Druck. Netanyahu müsse beim entscheidenden Votum in der Knesset anwesend sein und seine Hand für das Gesetz erheben. Im israelischen Armeeradio schilderte Ben-Gvir sein gestriges Gespräch mit dem Premierminister. Er hat mir gestern gesagt, dass er kommen wird. Wir haben uns gestern zusammengesetzt. Ich habe mich mit ihm getroffen. Ich habe ihm gesagt, dass dies deine Pflicht ist. Er hat mir geantwortet, ich weiß, angesichts zahlreicher Einwände aus den Reihen des Nationalen Sicherheitsrates Israels sowie Vertretern aus dem Justiz- und Außenministerium sowie der Streitkräfte, es ist offen, ob heute die Regierungsmehrheit von mindestens 61 Stimmen der 120 Sitze umfassenden Knesset zustande kommen wird. Netanjahu könnte den Gesetzentwurf blockieren oder dessen Abstimmung auf die Zeit nach der mehrwöchigen Parlamentspause verschieben, mutmaßt die israelische Tageszeitung Haaretz am Vormittag. Denn bislang hatten israelische Regierungen stets davon abgesehen, Gesetze zu verabschieden, Zitat, die sie zur Hinrichtung der Mörder verpflichten würde, warnt der Kommentator der Tageszeitung Yedonot Achronot Nahum Barena. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass, Zitat, ein Einwohner von Judäa und Samaria, also dem besetzten Westjordanland, der vorsätzlich den Tod einer Person verursacht und dessen Tat einen Terrorakt darstellt, zum Tode verurteilt wird, Bindestrich und zu nichts anderem. Ein weiterer Zusatz im Gesetzentwurf stellt klar, wer damit gemeint ist. Zitat, ein Einwohner des Gebietes ist jemand, der in dem Gebiet lebt, mit Ausnahme eines israelischen Staatsbürgers oder Einwohners. Oder, wie es der Kommentator von Yedonot Achronot umschreibt, in Nichtjuristensprache, Zitat, jüdische Terroristen sind von der Hinrichtung ausgenommen. Im palästinensischen Rundfunk warnte heute Morgen der Sprecher des palästinensischen Häftlingskomitees, Monkder Abu Adwan, das anhaltende Bestreben der Besatzungsregierung, die Todesstrafe offen und ohne jegliche Vorbehalte innerhalb der Regierung anzuwenden, bedeutet, dass die gesamte Regierung sich einig ist, unser palästinensisches Volk auszulöschen und zu töten, sowie palästinensische Gefangene zu töten. Sie wollen der Welt und insbesondere dem palästinensischen Volk die Botschaft vermitteln, dass jeder, der versucht, Freiheit und Unabhängigkeit einzufordern oder darauf hinzuarbeiten, den Tod als Schicksal erleiden wird.
Aus Tel Aviv war das Clemens Fehrenkotte. Und wann die Entscheidung in der Knesset heute fällt, ist noch offen. Der Buckelwal in der Ostsee bestimmt seit Tagen die Schlagzeilen. Erst lag er auf einer Sandbank fest in der Lübecker Bucht. Als er sich freischwamm, da war die Hoffnung auf ein Happy End da. Aber er sollte nicht weit kommen. Der Wal liegt wieder fest, diesmal vor Wismar. Und wie es scheint, muss man wohl sagen, es sieht nicht gut für ihn aus. Aber die Helfer, die wollen nicht aufgeben. Sebastian Giebel.
Seit gestern hat sich das tonnenschwere Tier kaum bewegt. Experten hatten die Hoffnung, dass der Wal die Stunden und Ruhe der Nacht nutzt, um sich von selbst in tieferes Wasser zu bewegen. Das ist nicht passiert. Am Morgen ist Greenpeace gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei rausgefahren. Mit einem Paddel haben sie auf das Wasser geschlagen, um eine Reaktion des Wals zu erzeugen. Er lebt, aber es geht ihm nicht gut, sagt Meeresbiologin Franziska Saalmann von Greenpeace.
Er stößt weiterhin Luft aus, also er atmet weiterhin, das können wir beobachten. Als wir uns mit dem Boot genähert haben, hat er darauf aber scheinbar nicht reagiert. Also wir konnten da nicht beobachten, dass er sich durch unsere Annäherung irgendwie bewegt hat. Das wäre schön gewesen, weil es noch mal mehr irgendwie Kraft, Motivation auch seiner Seite gezeigt hätte.
Der Wal atmet derzeit nur noch alle 4 bis 5 Minuten. Das allein sei kein Grund zur Sorge, denn Wale könnten im Zweifel auch eine halbe Stunde tauchen, ohne Luft zu holen, sagt Meeresbiologin Saalmann. Allerdings deuten viele Anzeichen auf den schlechten Gesundheitszustand des Wals hin. Die Haut ist aufgeplatzt, Möwen picken an mehreren Stellen Fleisch aus dem Tier. Seit dem Mittag steigt das Wasser in der Bucht wieder an. Der Wal liegt zwar auf einer Sandbank, aber er steckt nicht fest. Er könnte sich frei bewegen, sagt Burkhard Baschek, der Direktor des Deutschen Meeresmuseums Stralsund. Das steigende Wasser könnte eine Chance sein.
Das ist nochmal die Gelegenheit, wo er wieder hochgedrückt wird. Das ist besser als jede Rettungsaktion, weil er da quasi ja nochmal 30 Zentimeter höher schwimmt. Und das ist von daher die Gelegenheit, die wir jetzt nutzen wollen, um dem Wal noch einmal die Möglichkeit geben, ins Wasser zu schwimmen, um dort dann auch weiter voranzukommen. Wir wissen um den sehr schlechten Fitnesszustand des Wales. Er hat deutlich weniger Vitalität gezeigt. Die Vokalisierung, Flossenbewegung, Atmung zeigen das alles.
Der Plan der Experten, den Wal nach Möglichkeit äußerlich untersuchen und dann animieren, dass er die Sandbank verlässt und in tieferes Gewässer schwimmt. Ein Problem ist auch ein Stück Seil, das offenbar in das Maul des Wals eingewachsen ist. Da er das Maul aber nicht geöffnet hat, konnten die Meeresbiologen nicht untersuchen, ob der Wal das Seil verschluckt hat oder ob es sich um seine Zunge gewickelt hat. Ob die Aktion, den Wal zum Schwimmen zu bringen, gelingt, ist ungewiss. Seit gestern gilt eine 500 Meter Ruhezone um den Buckelwal. Auch Umweltminister Till Backhaus hat weiter Hoffnung, dass der Wal überlebt.
Wir haben jetzt mit dem heutigen Tage dann auch die permanente Kontrolle und Überwachung durchgeführt. Es sind zwei Kollegen draußen. Auch die Wasserschutzpolizei ist hier mit eingebunden und wir werden jetzt eine Walwacht einrichten, die ausdrücklich auch den Wal begleiten wird, und zwar 24 Stunden.
Die kommenden Stunden könnten entscheidend sein. Da sind sich die Experten einig. Szenarien, die sich mit dem Tod des Wals beschäftigen, haben die Experten auch schon diskutiert. Klar ist, der Wal wird nicht eingeschläfert. Dafür gäbe es keine sichere und schmerzfreie Methode.
Sebastian Giebel berichtete in den Themen des Tages an diesem Montag mit Liane Kossmann.